Liebe Gemeinde, heute Morgen und wir hören auf ein Wort aus 4. Mose, 4. Buch Mose, Kapitel 20, ab Vers 1. Und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Zin im ersten Monat. Und das Volk lagerte sich in Kadesh. Und Miriam starb dort und wurde begraben. Und die Gemeinde hatte kein Wasser und sie versammelten sich gegen Mose und Aaron. Und das Volk haderte mit Mose und sprach: Ach, dass wir umgekommen wären, als unsere Brüder umkamen vor dem Herrn. Warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste gebracht, dass wir hier sterben mit unserem Vieh? Und warum habt ihr uns aus Ägypten geführt an diesem bösen Ort, wo man nicht säen kann, wo weder Feigen noch Weinstöcke noch Granatäpfel sind und auch kein Wasser zum Trinken ist? Da gingen Mose und Aaron von der Gemeinde hinweg zum Eingang der Stiftshütte und fielen auf ihr Angesicht. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und rede zu dem Felsen vor ihren Augen. Und er wird sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Da nahm Mose den Stab, der vor dem Herrn lag, wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen und er sprach zu ihnen: Höret, ihr Ungehorsamen! Werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesem Felsen? Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit dem Stab zweimal. Da kam viel Wasser heraus, sodass die Gemeinde trinken konnte und ihr Vieh. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron: Weil ihr nicht an mich geglaubt habt und mich nicht geheiligt habt vor den Israeliten, darum sollt ihr diese Gemeinde nicht ins Land bringen, das ich ihnen geben werde. Das ist das Haderwasser, wo die Israeliten mit dem Herrn haderten und er sich heilig an ihnen erwies. Beginnen wir die Predigt gleich mal mit einer gemeinen Frage an uns alle. Liebe Geschwister, wie steht es eigentlich mit deiner, wie steht es mit meiner Geduld? Diese Frage stellt sich ja uns des Öfteren im Alltag. Die Älteren, also, na gut, die meisten hier in der Gemeinde, werden sich daran erinnern und gedenken vielleicht auch in diesen Tagen, also ich habe es zumindest getan, der Wiedervereinigung Deutschlands am 3. Oktober 1990, die durch die Maueröffnung, können uns noch daran erinnern, am 9. November 1989 erst möglich geworden war. Ich persönlich war kurz zuvor noch in der DDR. 40 Jahre lang gab es die DDR und kurz vor dem Mauerfall hatte ja die DDR am 7. Oktober noch ihren Jahrestag, den 40. Jahrestag der Staatsgründung mit großem Tamtam und Getöse in Berlin im Palast der Republik gefeiert. Und 40 Jahre lang gab es diese Teilung und ich denke, dass viele Menschen oder vielleicht sogar die meisten Menschen jegliche Hoffnung auf eine baldige Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten längst verloren hatten. 40 Jahre lang lief dieser berühmte eiserne Vorhang durch unser Land und er teilte Familien, er teilte Dörfer, er teilte ganze Landschaften. 40 lange und für viele qualvolle Jahre. Und auch Mose und das Volk Israel teilten das von Gott verordnete Schicksal, dass sie nämlich 40 Jahre lang kreuz und quer durch die Wüste zogen und dass wohl viele von ihnen die Hoffnung aufgegeben hatten, dass am Ende dann doch irgendwann einmal das verheißene und in Aussicht gestellte gelobte Land stehen würde. Und bevor wir nun, liebe Geschwister, das Volk Israel da an den Pranger stellen, sollten wir uns persönlich die Frage stellen, du und ich, wir alle, ob wir an deren Stelle wohl so anders gehandelt hätten. Liebe Gemeinde, wie steht es da mit unseren 40 Jahren, mit unseren Wüsten, die der Herr uns durchqueren lässt? Und wir wissen alle, diese Wüste, also Wuppertal mit seinen Regentagen hat jetzt mit Wüste vielleicht nicht immer was zu tun, aber wir wissen, dass Wüste ja für vieles stehen kann, für Krankheiten oder die Suche nach dem richtigen Partner fürs Leben. Es kann die Arbeitslosigkeit sein. Es kann aber auch die Suche nach einer passenden Gemeinde sein oder der Wunsch, gerne ein Kind zu bekommen. Jeder von uns mag da seine eigenen Beispiele ergänzen, aber in all diesen Situationen, in all diesen Wüstenwanderungen kommen wir Christen bisweilen an Grenzen. Da kommen auch uns Christen Zweifel. Und da beginnen auch wir Christen schwach zu werden. Und ich behaupte mal, wenn du in deinem Leben noch nie an solch einem Punkt gewesen bist, so hat Gott der Herr, das betone ich ganz bewusst, so hat Gott der Herr dich noch nie in eine solche Wüste bisher geführt. Und von daher sollten wir auch ganz vorsichtig sein und ganz demütig und uns nicht über unsere eigene vermeintliche Stärke täuschen. Wenn du noch nie auf einen Berg gestiegen bist, wenn du noch nie im Gebirge unterwegs warst, dann wirst du mit Sicherheit die Last des Aufstieges unterschätzen. Wir erinnern uns an Matthäus 4, Vers 1. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er, wieder 40, ja, die Zahl, da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm. Ja, liebe Geschwister, auch wenn wir es nicht hören wollen und vielleicht manchmal auch gar nicht verstehen, die Bibel lehrt es uns. Gott, der Herr, führt die Seinen bisweilen in Wüsten, ja, um sie, um ein anderes biblisches Bild zu gebrauchen, im Feuer zu prüfen. Der Teufel, der Satan wiederum, der nutzt natürlich solche Gelegenheiten gerne aus, weil er weiß, weil er hofft, weil er glaubt, dass Menschen in diesen Zeiten natürlich für ihn eine ganz leichte Beute darstellen. Das sind Tatsachen. Aber es gibt noch eine andere Tatsache. Es ist ein Wort, was mir auch in meinem Leben immer wieder so ein Ankerpunkt war. Denn die Bibel, die gibt uns auch immer Trostworte mit auf den Weg. Und eines dieser Trostworte, eine Verheißung, die wir ergreifen dürfen, die steht in 1. Korinther 10, da heißt es, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Und so mögen wir auch 40 Stunden, 40 Tage oder auch 40 Jahre lang scheinbar kreuz und quer umherirren. Wir dürfen aber gewiss sein, dass Gott der Herr die Seinen immer im Blick behält, sie trägt und beschützt und auch versorgt. Auch wenn, hier kommt ein ganz wichtiges Wort ins Spiel, ein Wort, das tückisch sein kann. Auch wenn wir Menschen auf diesen unseren Wanderungen oftmals das Gefühl haben, als sei dies anders. Liebe Geschwister, Gefühle. Gefühle, ja. Gefühle können trügerisch sein. Man sagt ja auch, Liebe macht blind. Gefühle sind so eine Sache. Ja, da muss man mal aufpassen. Wir sehen es auch an der heutigen Bibelstelle. Wir sehen es hier, dass es diese bewahrende Gnade Gottes gibt, die dieses Volk Israel 40 Jahre lang bewahrt hat, auf ihrem Weg kreuz und quer durch diese Wüste. Und wenn wir uns anschauen, wie es überhaupt zu dieser Wanderung gekommen ist, das wird nämlich wichtig sein, auch um diese Stelle richtig zu verstehen, dann erinnern wir uns, dass alles mit der Stimme Gottes begonnen hat. Ein schönes Bild. Und diese Stimme Gottes sprach in 2. Mose 3, Vers 1 zu Mose. Da hieß es nämlich, oder heißt es, Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Ganz witzig, wir sehen, nicht nur kleine Kinder möchten gerne alles erkunden, sondern auch erwachsene Männer bisweilen sind überrascht und denken, ach, was ist das denn? Da will ich mir doch mal gucken, näher anschauen, was könnte denn das sein? Aber, wie es hier in Vers 4 heißt, als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose! Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, also Gott sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört, ich habe ihre Leiden erkannt. Ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Lande hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter, weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, führst. Und Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Und er, also Gott, sprach, ich will mit dir sein. Wir haben Gott nie gesehen, von Angesicht zu Angesicht. Es gibt aber Bibelstellen, die uns vor Augen führen, die uns zeigen sollen, was für einen Gott wir haben. Und in diesen Zeilen wird deutlich, was wir für einen Gott haben. Denn unser Gott spricht, ich habe das Elend meines Volkes gesehen. Und auch hier ist die Frage, ob wir die Tragweite dieser Worte jeden Tag uns wirklich auch von Neuem bewusst machen. Wir alle wissen, dass wir nicht jeden Tag fröhlich durch die Gegend springen. Also ich zumindest nicht. Und es gibt Tage, da sind wir niedergeschlagen. Es gibt Tage, da denken wir, wie wird es jetzt weitergehen? Aber Worte wie diese, die sollten uns doch von Herzen froh machen. Denn was steht da? Da steht, Gott sieht dich. Er sieht dich, er sieht mich und er kennt dich. Er kennt mich, er kennt unsere Umstände und er nimmt deine Sorgen und meine Sorgen und Nöte wahr. Das heißt, hier kommt wieder das Gefühl, liebe Geschwister, ins Spiel. Die Bibel sagt, wir sind nicht allein. Wir sind nicht von Gott verlassen, auch wenn uns Menschen das oftmals so scheint. Das heißt, die Bibel gibt uns an der Stelle hier eine eindeutige Antwort auf die Menschheitsfrage, die in der Operette von Franz Lehár, wir kennen dieses Stück, es ist das alte Wolga-Lied, ergreifend, aber da heißt es, hast du dort oben vergessen auf mich? Es sehnt doch mein Herz auch nach Liebe sich. Du hast im Himmel viel Engel bei dir, schick doch einen davon auch zu mir. Und die Bibel sagt, nein, Gott, der Herr, hat dich nicht vergessen. Und seine Engel, um im Bild zu bleiben, ja, die sind ständig unterwegs und auch wenn wir sie nicht sehen und wenn wir es vielleicht gerade nicht fühlen, aber sie sind da, Gott ist da. Und diese Stelle aus 2. Mose 3, der Anfang sozusagen dieser Wüstenwanderung, diese Stelle enthält noch zwei zentrale Wahrheiten. Und auch die sollten wir uns immer vor Augen führen. Gott sagt, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, führst. Und Gott sagt, ich will mit dir sein. Und ich weiß, das ist bisweilen ein Thema, wo Menschen emotional werden. Denn was heißt das, was hier steht? Nun, Gott allein ist es, der Menschen aussendet. Nach seinem souveränen Willen und nicht nach den Taten, die der jeweilige Mensch vorher vollbracht hat. Denken wir an Petrus. Um es mal brutal zu formulieren, was ein Versager, ja. Erst den Mund ganz voll nehmen, Herr, wenn da auch ich nicht. Und trotzdem sagt Jesus, der Herr Jesus zu ihm, Petrus, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde aufbauen möchte. Und jedem von uns ist klar, das hat Jesus doch nicht gesagt, weil der Mann unfehlbar ist. Weil der wirklich von sich aus dieser Fels in der Brandung ist. Sondern Jesus sagt es zu ihm, obwohl dieser Petrus fehlbar ist. Und er nichts zu bringen und zu bieten hat. Das heißt, dieser Petrus kann natürlich nur dann Fels sein, wenn Gott, wenn der Herr Jesus selbst dieser Felsen ist. Wenn Gott, wenn der Herr Jesus die Basis ist, wenn das die Grundlage ist, wenn sich Petrus darauf stützt, dann wird er Fels sein. Und auch hier bei Mose ist es so, dass Gott derjenige ist, der aussendet. Und weil Gott aussendet, ist auch Gott die Garantie dafür, dass diese Sendung am Ende erfolgreich sein wird, denn Gott sagt, ich will mit dir sein. Liebe Geschwister, ja, so ist es im Reich Gottes. Gott allein ist der Sender und Gott allein ist es, der den Gesendeten und auch die Sendung bewahrt und zu einem glücklichen Ende führen kann. Und so müssen wir uns in all unseren Entscheidungen immer wieder fragen, ob wir wirklich auf Gottes Wegen wandeln, ob wir seinem Sendruf folgen oder ob wir unsere eigenen Wege gehen wollen, die von Gott so nicht gewollt sind. Und wir Gott um seinen Beistand und ein Gelingen bitten, welches er so gar nicht vorgesehen hat. Und auch hier sind alle Beispiele wieder möglich. Partnersuche, Gemeindesuche, ein Job. Alles möglich, alles mögliche Fragen. Und noch einmal, gefährlich wird es immer da für uns Menschen, für uns Christen, wenn Gefühle ins Spiel kommen, die auch einen Gläubigen in die Irre führen können. Nehmen wir die Partnersuche. Was gibt es Schöneres als, ja gut, aber was gibt es Schöneres vielleicht als die Partnersuche? Einen Menschen, den man liebt, der einen liebt, wunderbar. Und der Klassiker ist, wir lernen jemanden kennen und wir lieben diese Person, aber die Person ist gar nicht gläubig. Und bei Lichte betrachtet wissen wir das auch. Ja, was machen wir dann? Manche verfallen dann auf die Idee, dass sie sagen, naja, ich weiß das schon, aber ich werde den schon für Gott gewinnen können. Ich werde den schon bekehren können. Die Frage ist, ist das wirklich biblisch? Ist das wirklich unser Auftrag? Sagt das Gott, dass wir das so machen sollen? Oder ein Beruf, eine Arbeitsstelle, die mich gegebenenfalls auf unchristliche Bahnen führt. Ich mir aber denke, ja, aber vielleicht kann ich trotz dessen dann Menschen von Gott erzählen, auch wenn ich da vielleicht Wege gehe, die nicht so ganz christlich sind. Die Frage ist, ist das schriftgemäß? Darf ich also quasi sündige Wege beschreiten, um dem Sünder dann von Gott zu erzählen? Wohl kaum. Man könnte also sagen, das hehre Ziel heiligt nicht zwangsläufig die Mittel. Und doch, auch das wissen wir, ist das alles nur die graue Theorie. Sofern wir gemütlich im Sessel sitzen und all diese Gedanken rein akademischer Natur für uns sind. Für Mose, nach der Ansage Gottes, war klar, es gibt da eine Sendung, er ist ausgesendet. Er führt Gottes Auftrag aus, er glaubt an Gottes Zusagen, wunderbar. Und dann, liebe Geschwister, ja, dann kommt es in Vers 2 zu der Situation, dass die Gemeinde kein Wasser hat. Und wie wir Menschen sind, die versammeln sich vor Aaron, vor Mose und dann geht's los. Die hadern mit Mose. Ach, dass wir umgekommen wären, als unsere Brüder umkamen vor dem Herrn. Das ist eine krasse Aussage. Wir wären lieber tot, heißt das ja. Im Zweifelsfall. Das ist krass. Und dann, warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste gebracht, dass wir hier sterben mit unserem Vieh? Und warum habt ihr uns aus Ägypten geführt an diesem bösen Ort? Tja, plötzlich ist der Sonnenschein weg. Der Regen kommt, könnte man sagen. Und das Volk hat wieder einmal große Not. Das Wasser geht zur Neige, der Durst überkommt die Menschen. Und wie wir Menschen so sind, ich spreche da mal von uns allen, plötzlich ist all die Unterstützung vergessen. All das, was der Herr für das Volk Israel in den letzten Jahrzehnten getan hat, weg. Alles weg. Die Sorge über das Wasser überdeckt alles andere. So, und jetzt kommt es, liebe Geschwister. Jetzt spannt das Volk Israel den Bogen und fängt an, feurige Pfeile, feurige, giftige Pfeile auf Mose und Aaron loszuschießen. Ihr seid schuld an dem Unglück. Na, ihr habt uns doch in die Wüste geführt. Ihr habt uns doch aus dem sicheren Ägypten in diese Einöde gebracht. Na, ihr seid das doch. Ich glaube, es gibt kaum etwas Brutaleres. Also in einem Hollywood-Film könnte ich mir vorstellen, das ist jetzt so der Punkt. Bis jetzt ist der Titelheld immer ruhig geblieben, hat sich alles angehört. Aber jetzt kommt der Punkt, wo sozusagen im übertragenen Sinne dem Titelheld der Kragen platzt. Und er sagt ihm. Und wenn wir uns mal in Mose reinversetzen, ich glaube, das war echt der Gipfel der Unverschämtheit. Jetzt müssen wir uns diesen Mose vorstellen. Der bekommt einen Auftrag, den hat er sich ja nicht ausgesucht. Gott sagt, mach das. Jetzt macht das der Mose. Und wir lesen ja, eigentlich wollte er den Auftrag gar nicht haben, weil er sich auch gedacht hat, das kriege ich doch eh nicht auf die Reihe. Er sagt ja, wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehe und die Israeliten aus Ägypten führe? Also mit anderen Worten, Herr, ich bin doch da gar nicht geeignet dazu. Jetzt macht er das. Jetzt macht er das. Dieser Gehorsam und der Lohn für all das ist plötzlich, dass er da steht und er jetzt noch den ganzen Ärger abkriegt des Volkes Israel, das er gar nicht führen wollte. Jetzt steht er da. Und dann könnte man, ich weiß, vorsichtig sagen, er, der ohne Schuld war, zumindest was diesen Auftrag anbelangt, der trug nun plötzlich all die Schmähungen und die Vorwürfe und die Anfeindungen dieses halsstarrigen Volkes Israel. Und es gibt ja Menschen, die sind extrem ruhig, da weiß ich gar nicht, wie man die vielleicht jetzt aus der Ruhe bringt. Aber andere hätten vielleicht jetzt den berühmten Knüppel ausgepackt und gesagt, so, jetzt hau ich da mal dazwischen, also jetzt langt es mir. Aber erst einmal geschieht was anderes. Denn Mose und Aaron, sie gehen von der Gemeinde hinweg und sie wenden sich dahin, wo man sich auch hinzuwenden hat. Sie gehen zur Stiftshütte, sie fielen auf ihr Angesicht. Der Herr erscheint, der Herr redet mit Mose und Gott gibt Mose ganz klare Anweisungen. Nimm den Stab, versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, redet zu dem Felsen vor ihren Augen, der wird sein Wasser geben, so sollst du ihn Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Wir lesen zunächst einmal nichts von irgendwelchen negativen Gefühlen, von Wut, Enttäuschung. Das heißt, bis dahin, wenn die Geschichte hier abbrechen würde, würde man wahrscheinlich sagen, die Gemeinde, Mose geht den richtigen Weg. Ja, er sucht Gott, er begibt sich vor Gottes Angesicht. Ganz wichtige biblische Wahrheit. In Zeiten der Not zeigt sich, denke ich, ob wir Kinder Gottes sind oder nicht, dahingehend, dass ein Gotteskind, egal wie düster es ist und wie grummelig man vielleicht im Herzen ist, oder vielleicht gerade wenn man grummelig im Herzen ist, die Frage, in welche Richtung geht man? Läuft man auf den Herrn zu? Sucht man bei ihm Rat, Vergebung, Schutz? Oder läuft man in die andere Richtung? Das heißt, wer vor Gottes Angesicht flieht, ja, Judas, der den Herrn verraten hat, mein Herrn Jesus, er flieht in die andere Richtung sozusagen. Jeder, der also vor Gott flieht in solchen Situationen, ist auf dem Holzweg. Aber Mose und Aaron, die tun zunächst mal das Richtige. Und Gott steht ihnen wieder einmal bei. Er zeigt seine väterliche Liebe dadurch, dass er Mose das Mittel an die Hand gibt, den Durst der Menschen zu stillen. Und hier ist wichtig, Gott ist es, der das Mittel zur Verfügung stellt. Ja, das wollen wir nicht vergessen. Aber dann passiert etwas und hier merken wir, hier kippt die Geschichte. Hier kippt sie. Vers 9, da nahm Mose den Stab, der vor dem Herrn lag, wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen und er sprach zu ihnen, höret ihr Ungehorsamen. Hier merken wir, hier ist schon Emotion im Spiel. Er macht dem Volk Israel klar, was ihr da gerade tut, ist nicht richtig. Also höret ihr Ungehorsamen, werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesem Felsen. Mose erhob seine Hand, schlug den Felsen mit dem Stab zweimal. Da kam viel Wasser heraus, sodass die Gemeinde trinken konnte und ihr Vieh. Ganz zu Anfang verläuft alles noch, so könnte man sagen, nach Gottes Plan. Das heißt, Mose nimmt den Stab in die Hand, so wie Gott es ihm geboten hatte. Aber dann verlässt Mose den rechten Pfad und kommt vom Wege ab. Wir merken hier, dass Mose wohl doch persönlich getroffen war von den Vorwürfen der Israeliten. Er spricht sie, wie gesagt, als Ungehorsame an Und dann übertritt Mose eine Grenze, die er nicht hätte übertreten dürfen. Er spricht nämlich: Werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesem Felsen? Was ist geschehen? Mose, der den Auftrag von Gott bekommen hatte, das Volk Israel aus Ägypten heraus in die Wüste zu führen, wird aufgrund dieser Vorwürfe, er wird aufgrund dessen vom Volk mit Vorwürfen überhäuft. Aber da Gott der Auftraggeber war und Mose der Ausführende, traf Mose an der Stelle keine Schuld. Und Gott war es ja im Übrigen auch, der das Volk all die Jahre lang versorgt und beschützt hatte. Das heißt, Mose war der Knecht, er war der Ausführende. Und um ein modernes Wort zu verwenden, die ganze Logistik. Ja, also heute, ganz interessant, heute kriegt die Deutsche Bahn noch nicht mal hin, pünktlich zu kommen, und der Herr schafft es 40 Jahre lang, ein ganzes Volk in der Wüste zu versorgen. Also das ist schon große Logistik sozusagen. All das kam vom Herrn. Und auch an diesem ganz speziellen Tag, wo sie Durst hatten, war es wiederum Gott, der gnädig die Mittel zur Verfügung stellte, damit der Durst des Volkes gestillt werden konnte. Ja, und Mose und Aaron, was tun die jetzt plötzlich? Plötzlich stellt Mose es so dar, als wären sie es, die dieses Wunder vollbracht hätten und nicht Gott der Herr. Wenn sie nämlich sprechen, werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesem Felsen. Wir, also Aaron und Mose. Das Schöne ist, dass der Herr sehr wohl zu trennen weiß. Das Wunder an sich tritt trotzdem ein. Das heißt, Mose erhob die Hand, schlug den Felsen mit dem Stab zweimal, das Wasser kam heraus und die Gemeinde konnte trinken und ihr Vieh aus. Das ist schön. Wir sehen nämlich, dass Gott hier sehr wohl scharf zu trennen weiß. Trotz der Grenzüberschreitung des Mose und trotz der Anmaßung stand Gott weiterhin gnädig zu seinem Wort. Das heißt, das Volk und das Vieh bekamen ihr Wasser. Und Gott ist nicht nur ein Gott der Gnade, sondern Gott ist aber auch ein Gott der Gerechtigkeit. Und er spricht deshalb zu Mose und Aaron. Der Herr sprach zu Mose und Aaron: weil ihr nicht an mich geglaubt habt und mich nicht geheiligt habt vor den Israeliten, darum sollt ihr diese Gemeinde nicht ins Land bringen, das ich ihnen geben werde. Das Vergehen war, dass Gott ein heiliger Gott ist. Und er lässt es nicht zu, dass mit seinem Namen Schindluder getrieben wird. Dass man ihn nicht heiligt, dass man nicht ihm die gebührende Ehre entgegenbringt und man sich diese Ehre gegebenenfalls selber anmaßt und ihm damit Unehre entgegenbringt. All die Jahre war Mose ein treuer Knecht, das wissen wir. Durch diese Prüfung, so könnte man sagen, hat er nicht bestanden. Und rein menschlich gesehen kann man dafür Verständnis aufbringen. Ja, er hat aus einer Emotion heraus Gott, den Herrn, verunehrt, hat sich etwas angemaßt, was ihm nicht zustand. Und er musste nun die Konsequenzen tragen. Und wir dürfen annehmen, dass das für ihn mit Sicherheit ganz, ganz bitter ist. Und diese Stelle wirft eine Frage auf, die eine ganz schwierige bisweilen ist und die, vielleicht ist euch das auch schon einmal passiert, Christen oftmals vorgehalten wird. Wie passt denn so eine Stelle nun zur Liebe Gottes? Ja. Wir haben doch einen liebenden Gott. Warum vergibt der dem Mose dann irgendwie nicht einfach? Ja, das ist ja so die Sache. Wie dürfen wir das verstehen? Denn gerade heutzutage ist es ja so, dass auch, denke ich, in christlichen Gemeinden die Frage aufkommen kann, wie ist denn das mit der Vergebung und der Liebe Gottes? Müssen wir Christen denn nicht alles vergeben? Na, ist das nicht auch das Evangelium? Hat der Herr uns denn nicht alles vergeben? Meistens wird dann hinterhergeschoben oder dann kommt die Frage auf, müssen die Konsequenzen dann nicht vielleicht auf ein Minimum beschränkt werden? Sollte nicht die Gnade überwiegen und sozusagen alles wird entschuldigt? Es ist nicht ganz einfach bisweilen, aber um die Frage zu beantworten, ja, unser Gott ist ein Gott der Gnade und der Vergebung. Und wenn es eines Beweises bedürfen würde, dann ist das natürlich die Tatsache, dass Gott der Herr seinen geliebten Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden hat sterben lassen. Dieser Vers, Johannes 3,16, den ich immer gerne zitiere, weil er das Evangelium in kurzer Form enthält. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ja, so voller Gnade ist unser Gott. Aber, und dennoch, ist Gott auch ein Gott der Gerechtigkeit. Der Gesetzesübertretung ahnden wird oder aber deren Ahndung zulässt. Wie passen die Dinge nun zusammen? Ich glaube, dass wir, liebe Geschwister, das Seelenheil, das heißt die ewige Errettung eines Sünders, von den Konsequenzen trennen müssen, die sein Handeln hier auf Erden nach sich ziehen kann. Und eine Stelle, die dafür steht und die wir kennen, ist Lukas 23 ab Vers 40. Der Jesus hängt zwischen zwei Übeltätern am Kreuz. Also Menschen, die wirklich schlimme Dinge wohl getan haben. Und da antwortete der andere, ab Vers 40 heißt es nämlich, wies ihn zurecht und sprach, fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Weise Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Diese Stelle zeigt zweierlei. Der Jesus sagt nicht, steige ab vom Kreuz, alle Taten sind dir vergeben, du kannst gehen. Sondern dieser Mann starb am Kreuz neben Jesus an diesem Tag. Das heißt, die Taten hier auf Erden, das, was er sozusagen gesät hatte, hier auf Erden, hat er auch geerntet. Die Erlösung fand er dennoch in der Ewigkeit. Das heißt, Gott ist ein gerechter Gott, der uns Menschen auch Konsequenzen unseres Tuns hier auf Erden spüren lässt, beziehungsweise diese Konsequenzen müssen wir auf Erden tragen. Das heißt, ich nehme mal ein Beispiel, wenn ich jetzt einen Partner geheiratet habe, der kein Christ war, von dem ich vielleicht denke, ich kann ihn bekehren, was nicht biblisch ist, ich bin aber mit ihm verheiratet, dann kann es durchaus sein, dass ich mein Leben lang mit Konsequenzen aus dieser Tat zu leben habe. Das hat nichts mit meinem Seelenheil zu tun, zunächst einmal. Ja. Aber es heißt, dass ich das, was ich gesät habe, im Zweifelsfall auch ernten muss. Das heißt, die biblische Lehre, die hier drin steckt, ist, dass wir für unsere Taten auch verantwortlich sind und dass Gott uns diese Konsequenzen auch spüren lässt. Gott ist, das zeigt uns die Stelle, souverän. Gott ist es, der die Menschen aussendet. Gott ist es, der ihnen einen Auftrag erteilt. Gott ist es, der sie auf ihrem Wege bewahrt und beschützt. Glauben wir niemals, egal wie sicher wir uns gerade sind, dass wir die Zügel in der Hand haben, und geben wir uns selbst niemals die Ehre, für was auch immer, sondern nur Gott allein, dem diese Ehre gebührt. Und wenn wir straucheln, so wie Mose hier, so kann es sein, dass Gott uns die Konsequenzen, auch wenn sie sehr, sehr bitter sind, so wie im Falle Mose, spüren lässt. Und dass wir nicht, wie wir vielleicht erhofft haben, das gelobte Land hier auf Erden betreten dürfen. Aber dessen ungeachtet ist Gott jedoch auch ein Gott der Gnade und der Vergebung, dessen Himmelreich all jenen offen steht, die als Bettler im Geiste vor ihn treten und die sich nicht auf ihr eigenes Tun berufen, sondern die ganz allein auf das, was Gott der Herr in seinem Sohn Jesus Christus für uns Sünder am Kreuz von Golgatha getan hat, ihr Vertrauen setzen. Und für das, was der Herr Jesus da getan hat, dafür gebührt ihm alle Ehre und aller Dank in Ewigkeit. Amen. Ich will noch kurz beten. Ja, lieber Vater im Himmel, lieber Jesus, wir wollen danken dafür, dass du ein Gott der Gnade bist. Dein Himmelreich steht denen offen, die demütigen Herzens kommen, die zu dir kommen als einzige Insel der Rettung, die nicht auf sich vertrauen, auf ihr Können, ihr Tun, ihre Eigenschaften, ihre Fähigkeiten, sondern allein auf dich. Und hab Dank, Herr, dass du ein gnädiger Gott bist, der, auch wenn wir gefallen sind, auch wenn wir straucheln, dass du uns das ewige Leben nicht vorenthältst, wenn wir bei dir Hilfe suchen und uns ganz allein auf den Tod deines Sohnes, Jesu Christi, am Kreuz von Golgatha berufen. Und dafür wollen wir dich loben, preisen, Herr, in Ewigkeit. Amen.